Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zum Rabe Info vom Donnerstag, dem 10. März. Heute mit folgenden Themen. Wir sprechen mit einem Reporter über die Situation an der ukrainisch-ungarischen Grenze. Noch hätten die meisten Flüchtenden eine klare Destination, erklärt er. Aber
ich würde meinen oder befürchten, dass, wenn es so weitergeht, dann zunehmend Geflüchtete an die Grenze kommen, die wirklich überhaupt keinen Plan haben, keine Ahnung haben, wohin.
Und Freispruch auf der ganzen Linie. Gestern urteilte das Regionalgericht Bern-Mittelland im Prozess um das Kill Erdogan transparent.
Es hat sich vor allem eins gezeigt. Der Unmut ist riesig. Das Unverständnis über diesen Prozess und die Hofierung Erdogans vor Schweizer Gerichte ist wahnsinnig groß.
Schließlich zu unserer Wahlserie. Wo sparen, wo investieren? Wir befragen Kandidierende für den Grossen Rat. Heute zu Gast ist Meret Schindler von der SP. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Monika Hofmann.
Rabe Info.
Wir kommen zu den aktuellen Meldungen des Tages. Heute von und mit Katrin Hiss.
Und wir beginnen mit Meldungen aus der Ukraine. In Mariupol bombardierte die russische Armee gestern ein Frauen- und Kinderspital. 3 Personen, darunter ein Kind, seien gestorben. Mindestens 17 Personen wurden verletzt. Das berichten verschiedene internationale Medien. Ähnliche Meldungen erreichen uns auch aus anderen Städten. So soll auch in Schitomir ein Krankenhaus getroffen worden sein. Die Weltgesundheitsorganisation WHO zählt mindestens 18 Angriffe auf Kliniken, Gesundheitseinrichtungen oder Krankenwagen seit Kriegsausbruch. Die Stadt Kiew wird immer weiter eingekesselt. Mehr als 10.000 Menschen seien gestern aus Städten und Dörfern rund um die Hauptstadt evakuiert worden. Die Außenminister von Russland und der Ukraine treffen sich heute zum Gespräch in der Türkei. Der bernische Regierungsrat gab heute bekannt, sich auf die Ankunft von ukrainischen Geflüchteten vorzubereiten. Bis Ende Jahr rechnet er, je nach Kriegsverlauf, mit bis zu 30.000 Personen. Er sei daran, Großunterkünfte zu evaluieren. Zudem schreibt der Regierungsrat in einer Medienmitteilung, dass er die Einführung des Schutzstatus S begrüßen würde. Mehrere hundert Personen demonstrierten gestern in Bern gegen die Politik des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan. Hintergrund dafür ist der Freispruch aller 4 Angeklagten im Prozess um das Kill Erdogan transparent. Mehr dazu später in der Sendung. Die Demonstration verlief ohne größere Zwischenfälle. Der Kanton Bern will sogenannte Konversionstherapien verbieten. Gestern stimmte der Grosse Rat einem Vorstoß zu, der den Versuch, homosexuelle Menschen zu therapieren, verbietet. Nun muss sich der Regierungsrat mit dem Thema beschäftigen. Gleiche Bestrebungen gibt es auch auf nationaler Ebene. 2 parlamentarische Initiativen sind noch im Parlament hängig. Die Schweiz soll für den UNO-Sicherheitsrat kandidieren. Das entschied heute der Nationalrat. Eine Motion der SVP wollte die Kandidatur stoppen. Laut der rechtskonservativen Partei sei ein Sitz im UNO-Sicherheitsrat nicht vereinbar mit der Schweizer Neutralität. Auch der Ständerat wird sich mit dem Thema befassen müssen. Am kommenden Montag steht eine gleichlautende Motion in der Kleinen Kammer auf der Traktantenliste. Keine Mindeststrafe mehr für RaserInnen. Seit einigen Jahren erhielten Personen, die beispielsweise auf der Autobahn mit 200 Stundenkilometern geblitzt wurden, eine Gefängnisstrafe von mindestens 1 Jahr. Dieser Automatismus sei für viele bürgerliche PolitikerInnen stoßend gewesen, analysiert SRF News. Den Gerichten fehlte jeglicher Ermessensspielraum, argumentierten sie. Der Nationalrat entschied gestern, die Mindestfreiheitsstrafe für Raserdelikte abzuschaffen. Auf Korsika kam es gestern Abend zu schweren Ausschreitungen. In Bastia im Norden der Insel wurden 23 PolizistInnen verletzt. Andernorts seien Dutzende Molotow-Cocktails gegen Regierungsgebäude geschleudert worden. Die Polizei ihrerseits setzte Tränengas und Schockgranaten ein. Seit rund einer Woche komme es auf der Insel immer wieder zu Demonstrationen, berichtet unter anderem der österreichische Standard. Hintergrund sei der Angriff auf einen Separatisten im Gefängnis durch einen Mithäftling. Der 61-Jährige liege im Koma. Die Demonstrierenden werfen den Behörden vor, den Unabhängigkeitskämpfer gegen seinen Willen auf dem französischen Festland festzuhalten. Südkorea hat einen neuen Präsidenten. Der konservative Yoon Suk-yeol gewann die Präsidentschaftswahlen, wie unter anderem Al Jazeera berichtet. Seine Priorität sei der nationale Zusammenhalt, erklärte Yoon vor seinen AnhängerInnen. Die Süddeutsche Zeitung analysiert, dass Yoon kein Kandidat für Zukunftsthemen wie Energiewende oder Klimaschutz sei. Er habe sich zudem sexistisch geäußert, sei ein rechter Populist und habe einen unverrückbaren Glauben an die Gesetze des Marktes. Die Wahlbeteiligung lag bei 77%. Der neue südkoreanische Präsident wird im Mai sein Amt antreten. Noch zum Wetter. Freitag, Samstag und Sonntag ziehen vermehrt Wolken auf. Es bleibt jedoch trocken bei Tageshöchstwerten von jeweils rund 10 Grad. Und auch in der kommenden Woche gibt's viel Sonnenschein. Dann könnten die Temperaturen sogar auf bis zu 16 Grad klettern.
Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Über 2 Millionen Menschen haben die Ukraine bereits verlassen. Viele tun das in ihrem eigenen Auto, noch mehr wohl per Zug. Die meisten überqueren dabei die Grenze nach Polen. Doch auch Ungarn teilt sich eine rund 140 Kilometer lange Grenze mit der Ukraine. Der Bieler Fotojournalist und Reporter Klaus Petrus war in den vergangenen Tagen vor Ort in Ungarn. Katrin Hiss hat ihn gefragt, was genau an der Grenze passiere.
Ich hatte den Eindruck, dass es sehr gut organisiert ist. Also gerade die Leute mit den Zügen kommen, die müssen teilweise lange in den Zügen warten, weil eine Art von Passkontrolle bereits im Zug selbst stattfindet. Aber das soll das ganze Verfahren eigentlich zügiger machen. Wenn die Leute dann den Zug verlassen haben, kommen sie in das Bahnhofsgebäude, beispielsweise von Sauni. Und dort werden sie direkt verpflegt. Es gibt viele Hilfsorganisationen, die dort vor Ort sind, private Helferinnen, Helfer. Und dort geht es dann eigentlich weiter. Sie können beispielsweise mit dem Zug, das machen viele, nach Budapest gehen, aber andere nehmen auch den Bus oder nehmen eben die Gelegenheit wahr, in privaten Fahrzeugen dann weiterzugehen.
Und wie haben Sie das wahrgenommen? Was sind die Pläne der Flüchtenden? Also denken viele, dass sie bald wieder zurückkehren werden?
Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Kommt natürlich darauf an, woher sie kommen, inwieweit sie schon relativ konkret in Kriegshandlungen involviert waren. Also ich habe Familien getroffen, die außerhalb von Kiew leben, wenige Kilometer von ihren Häusern entfernt. Gab es Raketeneinschüsse. Sie haben dann über Tage hinweg in Luftschutzbunkern verbracht, sind von dort Richtung Kiew, haben dort noch ein bisschen gewartet, haben dann aber gesehen, dass die Stadt zunehmend umzingelt wird und aufgrund dessen haben sie sich dann weiter auf den Weg gemacht. Andere kommen aus grenznahen Gebieten, die sagen sich, lieber jetzt gehen, als es dann zu spät ist. Die meisten, so habe ich den Eindruck, weiß Gott nicht alle, aber die meisten wissen momentan, wohin sie möchten. Das heißt, sie haben irgendwelche Leute in benachbarten Ländern, vielleicht auch in Deutschland, in Österreich, die sie kennen und dort werden sie dann hingehen. Es gibt weniger solche, die überhaupt keine Ahnung haben. Es gibt es natürlich auch, aber ich würde meinen oder befürchten, dass wenn es so weitergeht, dann zunehmend Geflüchtete an die Grenze kommen, die wirklich überhaupt keinen Plan haben, keine Ahnung haben, wohin.
Es gab ja vermehrt Meldungen von People of Color, beispielsweise von Studierenden aus afrikanischen Ländern, dass sie an der Grenze Rassismuserfahrungen machen, dass sie diskriminiert werden wegen ihrer Herkunft. Haben Sie ebenfalls solche Beobachtungen gemacht?
Also ich habe mit doch einigen geredet und die haben mir alle gesagt, dass dem nicht so ist und dass sie auch nicht von anderen Fällen wüssten. Also offenbar dort jetzt an der ukrainisch-ungarischen Grenze gab es bisher solche Fälle nicht. Das hat man gehört von Polen, soweit ich weiß. Etwas anderes spielt vielleicht eine Rolle. Wenn Sie registriert werden, haben Sie ein bisschen länger, glaube ich, vom Verfahren her. Sie brauchen mehr Zeit, hat aber damit zu tun, dass viele dieser Leute, wie gesagt, Studierende sind oder vielleicht dort arbeiten, irgendwo in der Ukraine, aufgrund dessen eine Aufenthaltsbewilligung haben, eine Arbeitsbewilligung, aber keinen ukrainischen Pass. Und entsprechend ist dann das Verfahren der Registrierung an der Grenze ein bisschen aufwendiger, respektive es braucht einfach mehr Zeit. Und es kann sein, dass das bisweilen dann auch zu Nervosität führt, weil die Leute sofort weiter wollen, beispielsweise nach Budapest.
Und was ist die Situation von Sinti und Roma, von denen es ja doch auch mehrere Hunderttausend geben soll in der Ukraine?
Da wiederum muss ich sagen, habe ich vermehrt gehört, dass es Formen der Diskriminierung gibt. Es gibt inzwischen auch die eine oder andere Organisation, die extra von Budapest an die Grenzorte kommt und versucht, diese Fälle dann eben auch zu dokumentieren. Ich habe mit Vertreterinnen dieser Organisationen geredet, aber auch mit Roma und Sinti, und von beiden Seiten wurden eben Fälle aufgezählt, wo sie in dem Sinne benachteiligt wurden oder auch schlecht behandelt wurden. Sie mussten länger warten, beispielsweise haben sie geschildert. Eine Frau sagte mir, sie hätte keine Babynahrung bekommen, sie wurde weggewiesen. Also solche Fälle gibt es offenbar und die werden, wie gesagt, derzeit von diesen Organisationen genau beobachtet und entsprechend auch dokumentiert.
Klaus Petrus, Sie sind gerade erst zurückgekommen von der ukrainisch-ungarischen Grenze. Wie Sie erzählen, scheint abgesehen von möglichen rassistischen Zwischenfällen an dieser Grenze vieles reibungslos zu verlaufen. Wissen Sie etwas über die Situation in den anderen Nachbarländern, in Polen oder in der Slowakei?
An der ukrainisch-ungarischen Grenze sind natürlich viel weniger Leute dort. Also bisher waren vielleicht etwas über 100.000 haben die Grenze überquert. Es gibt, wie gesagt, auch keine großen Stauungen. Die Leute kommen relativ zügig weiter weg. In Sauni beispielsweise hat die Gemeinde es so organisiert, dass sie Turnhallen in Massenlager umfunktioniert haben. Da können die Leute eine Nacht verbringen, eine zweite Nacht verbringen, sind also recht gut aufgehoben. Und es besteht ein Interesse, dass die Leute wirklich zügig weiter können, weil alle wollen eigentlich weiter, sofern sie eine Adresse haben oder sofern sie eine Idee haben, wo sie hin können. Wie gesagt, es sind sehr viele Hilfsorganisationen vor Ort, die sehr akut die Leute unterstützen. Es gibt auch viele private Leute, die dort sind, mit kleinen Bussen kommen und Hilfsgüter bringen und dann eben auch Fahrplätze zur Verfügung stellen, zurück etwa nach Deutschland, Österreich, aber auch in die Schweiz.
Die Hilfsbereitschaft oder die Spendenbereitschaft in der Schweiz scheint ja sehr groß zu sein. In Bern gibt es bereits mehrere Warenlager, die voll sind mit Tonnen von Kleidern und Decken. War Ihr Eindruck, dass diese Spenden vor Ort tatsächlich den Menschen zugutekommen?
Also jetzt konkret an den Orten, wo ich war, würde ich sagen, ist der Bedarf beispielsweise an Kleidern oder Kinderspielzeugen oder Schlafsäcken und dergleichen mehr nicht sonderlich groß, weil, wie gesagt, die Leute kommen mit ihrem Zeugs, was sie noch zusammenpacken konnten. Sie wissen in der Regel, wo sie hin möchten. Es ist also nicht so, dass sie jetzt dort bleiben müssten und in der Kälte übernachten müssten und dergleichen mehr, was man vielleicht kennt von anderen Ländern und anderen Situationen, wo Leute ganz konkret vor Armut auch flüchten müssen.
Wenn wir die Situation an den verschiedenen Grenzen in einen größeren Kontext stellen, dann fällt auf, dass geflüchtete Menschen aus der Ukraine sehr willkommen sind in Mitteleuropa, im Gegensatz beispielsweise zu denjenigen Menschen aus dem Nahen Osten, die noch vor einigen Monaten an der polnischen Grenze zurückgedrängt wurden, erfroren sind. Wird diese Diskrepanz irgendwie thematisiert unter den HelferInnen vor Ort?
Ich glaube derzeit nicht so. Also derzeit ist wirklich der Fokus darauf, dass man den Leuten helfen will, was auch wichtig und richtig ist, und man das nicht jetzt, sagen wir, in den größeren Zusammenhang stellt momentan. Wobei natürlich gerade Ungarn schon ein Land ist, das sich gewisse Fragen stellen lassen muss, respektive die Migrationspolitik von Orbán. Da gibt es Diskrepanzen, ohne Zweifel. Ich bin ja recht oft dort auf dem Balkan, auch in Serbien und Ungarn. Allein im letzten Jahr gab es, glaube ich, 50.000 oder 60.000 Pushbacks. Also Leute, die versucht haben, über die serbisch-ungarische Grenze zu gehen, geflüchtet aus Pakistan, Afghanistan, Syrien, wurden zurückgewiesen. Oft ist da Gewalt im Spiel. Das steht natürlich in einem krassen Kontrast jetzt zu dem, was man jetzt an der ukrainisch-ungarischen Grenze sieht. Aber wie gesagt, momentan ist der Fokus derjenigen Leute, die helfen, gewiss auch der Regierung und der Gemeinden, liegt wirklich darauf, dass man jetzt versucht, die Leute zu unterstützen, sie weiterzubringen oder aus der Ukraine rauszuhelfen.
Klaus Petrus ist Fotojournalist und Reporter. Er arbeitet unter anderem für das Surprise-Magazin.
Rabe Info.
Wir hören nun einen Song der ungarischen Rapperin Tia. Übersetzt heißt der Titel Gib nicht auf.
Szar volt, sokáig, de ki ismertem magam, és megtanultam hibázni. Minden más így, már nem számít. Nem adom fel, nem adom, haladok, mintha lálik. Túl sok patkány tönkretett, nincs kivétel köztetek. Minden megadtam, ti mégis nőztetek. Lehetetlen, hogy a faszotokra csomót kössetek. Túl sokszor bíztam, de mégis én szívtam meg. Mindig megcsaltak, mert nem elég ezeknek egyszerre, vagy tíz csaj se. Nekik inkább kell egy bitch, 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 bitch. Remélem kifogsz egy hiszt is, csitrit. Nem hagyom, hogy ez fájjon, hogy megbántson, fel kell állnom. Nem hátrálok minden áron, egyedül is megcsinálom. Szóval volt, se tájék, de ki szar volt, sokáig, de kiismertem magam, és megtanultam hibázni. Minden más így, már nem számít. Nem adom fel, nem adom, haladok, mint halálig. A szó eszáll, de az kinsed megmarad. Ugyanúgy, mint a sebek, de feltépni nem szabad. Úgyhogy elengedtelek titeket, mint verebek. Erősebb vagyok én annál, hogy meg semmisítsetek, ja. Semmit sem feledek, nem játszok szerepet. Basztak át elegen, ebből lett elegem. Nem kell a szerelem, magamat szeretem. A békém keresem, veszteket szegezem veled, mert végre vége. Marad a lelki béke. Azt hitte tönkre tettél, de nem tudsz nélküled, haladok szépen. Szar volt, sokáig, de kiismertem magam, és megtanultam hibázni. Minden más így, már nem számít. Nem adom fel, nem adom, haladok, mint halálig. Szar volt, sokáig, de kiismertem magam, és megtanultam hibázni. Minden más így, már nem számít. Nem adom fel, nem adom, haladok, mint halálig. Haladok, mint halálig. Nem adom fel, nem adom, haladok, mint halálig.
Kill Erdogan with his own weapons. Tötet Erdogan mit seinen eigenen Waffen. Ein Transparent mit dieser Aufschrift sorgte im Jahr 2017 für eine diplomatische Krise zwischen der Schweiz und der Türkei. Gezeigt wurde es an einer Demonstration für den Frieden in der Türkei. Noch am selben Tag bestellte Ankara die Schweizer Vizebotschafter vor Ort ein. 5 Jahre später kam es zum Prozess. Gestern verkündete das Regionalgericht Bern-Mittellands nun das Urteil. Alle 4 Beschuldigten wurden freigesprochen vom Vorwurf, zu Verbrechen und Gewalt aufgerufen zu haben. Katrin Hiss sprach mit einer der angeklagten Personen. Diese möchte anonym bleiben.
Freispruch auf ganzer Linie, das ist natürlich ein sehr, sehr schönes Gefühl. Es ist aber eigentlich nur das Tüpfchen auf dem i, nachdem wir eine solch erfolgreiche Kampagne fahren konnten und sowohl im Gerichtssaal als auch in den Medien und im gesellschaftlichen Diskurs präsent sein konnten während dieser doch langen Zeit des Prozesses.
Der Prozess begann ja bereits im Januar, die Urteilsverkündung fand dann aber erst gestern statt. Was war eure Strategie in der Verhandlung?
Wir wollten noch einmal auf die Missstände der Türkei unter Erdogan aufmerksam machen. Dies bedeutet für uns auch, den thematischen Schwerpunkt dieser Demonstration im 2017 weiterzuführen, da die Themen immer noch sehr aktuell sind, leider. Wir wollten jedoch nicht nur auf die Missstände aufmerksam machen, wir wollten auch aufzeigen, dass es einen vielfältigen Widerstand gibt, sei dies in der Türkei selbst oder in den angrenzenden Ländern, aber auch hier bei uns in Europa.
Im Zusammenhang mit dem Kill Erdogan Transparent haben ja 6 Personen einen Strafbefehl erhalten. 2 haben ihn akzeptiert, teilweise auch aus sogenannten prozessökonomischen Gründen, weil vor Gericht zu gehen ist nicht für alle Menschen möglich, schlicht aus Kapazitätsgründen. Ihr 4, die nun vor Gericht gewesen seid, ihr wurdet gestern freigesprochen. Hat dieses Urteil für euch 4 nun einen Einfluss auf die anderen 2 Personen?
Als juristischer Laie kann ich nicht genau sagen, ob das für die anderen 2 Beschuldigten positive Konsequenzen haben könnte. Unsere AnwältInnen haben uns jedoch gesagt, dass auch diese Personen Regress nehmen könnten und dann gegebenenfalls von diesem Vorwurf freigesprochen werden könnten. Dies müssen jedoch die einzelnen Beschuldigten ganz genau anschauen und wir werden uns deswegen mit ihnen in Verbindung setzen.
Während der 2 Prozesstage im Januar sorgte ja ein Mann für Aufsehen, der angab, türkischer Journalist zu sein. Er hat während der Verhandlung getwittert, dass die Angeklagten TerroristInnen seien. Ein Antrag auf Ausschluss wurde vom Gericht jedoch abgelehnt. Wie ging es weiter? Habt ihr noch irgendetwas mitbekommen von diesem türkischen Journalisten?
Der Mitarbeiter der türkischen Nachrichtenagentur Anadolu war an der Urteilsverkündung anwesend. Da dieser Mitarbeiter kein Deutsch verstand, war er sich auch des Urteils nicht bewusst und fragte andere JournalistInnen nach dem Urteil. Den Gerichtsschreiber fragte er noch, ob er das genaue Urteil schriftlich haben könnte, was dieser ihm verneinte. Als ihm ein anderer Journalist erklärte, wie das Urteil lautete, sah man ihm deutlich an, dass er nicht zufrieden war mit dem Ausgang des Prozesses.
Noch am selben Tag, als das Demo-Transpi gezeigt wurde, im März 2017, reagierte ja Ankara und bestellte die Schweizer Vizebotschafterin ein. Habt ihr nach dem gestrigen Urteil auch bereits eine Reaktion mitbekommen aus der Türkei?
Es sind uns bis jetzt keine Reaktionen direkt aus der Türkei bekannt. Was wir gesehen haben, ist, dass dieser besagte Mitarbeiter der türkischen Nachrichtenagentur Anadolu bereits getwittert hat und sich darauf stützt, dass der Staatsanwalt ja immer noch Einsprache erheben könnte.
Freispruch auf ganzer Linie. Wie geht es jetzt für euch weiter? Wie wollt ihr euch künftig für Frieden, Freiheit und Demokratie in der Türkei einsetzen?
Für uns ist es klar, der Kampf gegen die faschistische Diktatur Erdogans endet nicht mit dem Sieg vor Gericht. Der Widerstand muss weitergehen. Sei dies in der Türkei selbst oder in den angrenzenden Ländern. Genauso wichtig ist jedoch auch der Widerstand hier in Europa. Im Herzen des Kapitalismus gibt es extrem viele Verstrickungen wirtschaftlicher Natur mit der Türkei und mit Erdogans Regime. Das müssen wir unbedingt aufzeigen und von hier aus bekämpfen. Denn schlussendlich ist klar, wenn wir es schaffen, den Geldhahn von Europa her zuzudrehen, steht Erdogan mächtig unter Druck. Was wir aber auch gesehen haben und was uns extrem positiv stimmt, ist die große Unterstützung durch die Gesellschaft. Sei dies durch die vielen Medienberichte oder den gesellschaftlichen Diskurs, aber auch durch die vielen tollen Gespräche, die wir führen konnten. Es hat sich vor allem eins gezeigt: Der Unmut ist riesig. Das Unverständnis über diesen Prozess und die Hofierung Erdogans vor Schweizer Gerichte ist wahnsinnig groß.
Soweit eine der angeklagten Personen im Prozess um das Kill Erdogan Transparent. Die Staatsanwaltschaft könnte das Urteil des Einzelrichters noch anfechten. Die VerteidigerInnen der Angeklagten gehen jedoch nicht davon aus, dass dies geschehen wird.
Rabe Info. Wahlen im Kanton Bern.
Ende März sind Wahlen im Kanton Bern. In unserer Wahlserie stellen wir Kandidierende für den Grossen Rat vor. Im Zentrum unserer Wahlserie stehen die Berner Finanzen. Denn für das laufende Jahr rechnet der Kanton Bern mit 50 Millionen Franken Defizit. Deshalb befragen wir Kandidierende aller Parteien, die bereits im Rat sitzen, nach ihren Investitions- und Sparplänen. Sie alle kandidieren im Wahlkreis Bern. Heute zu Gast ist Meret Schindler, Grossrätin der SP. Carol Gücki hat mit ihr gesprochen.
Meret Schindler, Sie sitzen seit 8 Jahren im Grossen Rat für die SP. Sie sind Teil der Gesundheits- und Sozialkommission und Stimmenzählerin, mit den Kantonsfinanzen wohl gut vertraut. In welchen Bereichen und mit welchen Maßnahmen würden Sie denn beim Kanton 50 Millionen einsparen, wenn Sie selbst entscheiden könnten?
Ich würde nicht 50 Millionen einsparen, ich würde 50 Millionen, die uns zustehen, holen. Ich würde gerne das Bankgeheimnis auch für Schweizerinnen abschaffen, so dass man bis zu 1 Milliarde oder so pro Jahr, man denkt, dass man noch holen könnte. Ich fände es besser, diese Gelder zu holen, die alle anderen auch regulär versteuern. Also nirgend Dienstleistungen abbauen an der Bevölkerung, sondern ich würde die Staatskasse so aufbessern, indem wir eben Gelder holen, die uns zustehen, die nämlich einfach nicht versteuert werden. Wir haben recht viele geheime Vermögen überall auf Konten. Das hat man auch gesehen, als man vor einigen Jahren das ausländische Bankgeheimnis aufgehoben hat, sind plötzlich x Milliarden Vermögen zum Vorschein gekommen. Und da hätte man längstens 50 Millionen mehr geholt.
Und in welchen Bereichen und in welche Maßnahmen würden Sie denn als Grossrätin 50 Millionen investieren?
Ich würde dort investieren, wo es am meisten Menschen betrifft. Und da denke ich, dass zum Beispiel die Prämienverbilligungen erhöht werden könnten um 50 Millionen jährlich. Das würde den Familien zugutekommen, die niedrigere Einkommen haben, aber eben nicht nur quasi die Armen, sondern auch eben solche, die eher armutsgefährdet sind. Darum hat man dort eine große Reichweite. Und auch würde ich natürlich in Löhne im Gesundheitswesen investieren, dass dort auch eine Lohnentwicklung und eine gute Arbeitsbedingungen weiter herrschen können.
Meret Schindler ist Grossrätin der SP. Morgen spricht in unserer Wahlserie Claudine Essayva von der FDP über ihre Spar- und Investitionspläne. Die kantonalen Wahlen finden am 27. März statt. Nachhören könnt ihr die Wahlserie auf rabe.ch.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Rabe Info vom Donnerstag, dem 10. März. Auf der Webseite rabe.ch gibt's Podcast aller Infosendungen zum Nachhören sowie Videos, Fotos und weiterführende Links. Das nächste aktuelle Rabe Info gibt's morgen wieder, wie immer um 11 Uhr. Wir sprechen unter anderem mit der Regisseurin Ruth Mensah über ihr Stück Gigi Wonder, die Geschichte eines Beins, welches derzeit bei den Bühnen Bern läuft. Beigetragen zum heutigen Info haben Carol Gücki und Katrin Hiss. Am Mikrofon verabschiedet sich Monika Hoffmann. Habt's gut. Ciao zusammen.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.